Ferngespräch, der Podcast der Ferien- und Porsche Fernefahr.
Im heutigen Ferngespräch ist Peter Hayek zu Gast. Er ist Geschäftsführer und Eigentümer der Peter Hayek Public Opinion Strategies GmbH, ist promovierter Politikwissenschaftler und akademisch geprüfter Markt- und Meinungsforscher und beschäftigt sich seit 25 Jahren mit empirischer Sozialforschung. An der Fernefahr hat er einen Lehrauftrag zu Methoden und Praxis der Meinungsforschung. Und genau um dieses Thema, nämlich Markt- und Meinungsforschung, dreht sich auch die heutige Ferngesprächfolge. Lieber Peter, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast, um heute bei einer Podcast-Folge dabei zu sein.
Ja, mache ich gerne. Hallo.
Vielleicht ganz kurz zu Beginn. Wie war dein Weg an die Fernefahr? Wie ist es dazu gekommen, dass du Markt- und Meinungsforschung hier unterrichtest?
Gott, das ist schon so lange her. Wenn ich mich nicht ganz täusche, hat mich eine alte Bekannte und Schulkollegin, die an der FernfH gearbeitet hat, glaube ich aber nicht mehr dort ist, einfach gefragt, ob ich dafür zur Verfügung stehen würde. Es ist, ich glaube, ich habe das erste Mal was 2009, also es ist schon wirklich lang her, in meinem Alter vergisst man die Dinge auch wieder oder man verdrängt sie, je nachdem.
Das ist dann wirklich schon eine sehr lange Zeit, die du da bist. Und noch viel länger ist ja im Prinzip die Zeit, die du dich mit Markt- und Meinungsforschung prinzipiell beschäftigst. Merkst du da bestimmte Veränderungen oder gravierende Änderungen im Laufe der Zeit im Bereich der Markt- und Meinungsforschung?
Naja, bei uns hat es unglaublich gravierende Veränderungen gegeben, schlicht und ergreifend wie in vielen anderen Bereichen auch, nämlich durch die Digitalisierung. Also wir haben unsere Methoden neu ausrichten müssen oder besser gesagt, es kam eine neue Methode hinzu, nämlich in ihrer simpelsten Form die Online-Befragung. Gibt aber natürlich auch viele, viele andere Möglichkeiten der Markt- und Meinungsforschung, die eben der Online- und der digitale Sektor bieten. Große Firmen haben zum Beispiel zu ihren Produkten eigene Webseiten ins Netz gestellt, wo sie ihre Kundinnen und Kunden direkt befragen. Also da gab es natürlich einen ganz, ganz gravierenden Wechsel, weil wie ich 1997 oder 98 begonnen habe, in diese Branche einzusteigen, da kann ich mich noch erinnern, also ich habe bei OGM begonnen und dann gab es im Unternehmen einen Computer und da gab es einen Online-Zugang. Und darüber waren wir ganz, ganz stolz. Man sieht schon, das hat sich unglaublich gewandelt. Jetzt abgesehen davon, dass kein Mensch mehr heute Fax benötigt, dass wir damals noch keine Smartphones kannten. Man hatte dann schon so eine Nokia-Handygurke. Also da hat sich wahnsinnig viel getan und das ist natürlich an uns nicht spurlos vorbeigegangen.
Und werden Online-Daten in der Markt- und Meinungsforschung auch immer wichtiger? Werden sie immer mehr verwendet?
Ja, also es kommt immer darauf an, was man unter Online-Daten versteht. Aber grundsätzlich, ich würde es ein bisschen anders formulieren, die digitale Erhebung und die Möglichkeiten, die die Digitalisierung bieten, also ChatGPT, nur als Beispiel gebracht, man kann sich hier zumindest erste Ideen für einen Fragebogen holen. Die Auswertungsverfahren wurden deutlich anders, schneller, besser. Also da gab es wirklich ganz, ganz heftige Veränderungen. Das wird auch anhalten und weitergehen.
Und gibt es da in dem Bereich auch, siehst du da auch Herausforderungen? Also du hast jetzt sehr positiv darüber geredet, aber gibt es da auch Probleme?
Also negative Auswirkungen, naja, das kann ich ehrlich gesagt so noch nicht beurteilen. Also ich bin ja, wie gesagt, in dem Fall Wahnsinn mit 53 schon die alte Generation. Eben durch diesen digitalen Wandel, den es gegeben hat. Ich sehe derzeit eigentlich in unserem Sektor bis dato nur positive Veränderungen, aber es gilt das, was schon immer in der Markt- und Meinungsforschung oder in der Sozialforschung gegolten hat. Ich muss immer für die Zielgruppe, die ich befragen möchte, die richtige Methode finden. Also ich bringe das anhand eines Beispiels. Früher, wir reden jetzt von den 1950er, 60er, 70er Jahren, wahrscheinlich sogar bis in die 1980er Jahre, war die persönliche Befragung, also man hat die Interviewerinnen und Interviewer ins Land hinausgeschickt oder ins Feld geschickt, wie es so schön heißt. Da hat man die Menschen noch sehr, sehr viel, fast hauptsächlich persönlich befragt. Dann kam die Telefonmarktforschung auf, auch wie immer aus den USA kommend. Und hat die persönliche Forschung nicht abgelöst, weil die persönliche Befragung gibt es noch immer. Aber man hat einfach 99% der Menschen zu Hause am Festnetz erreicht. Und jetzt ist eben die digitale Forschung hinzugekommen. Und jetzt gibt es aber einen gewissen Backlash, weil man hat natürlich die Telefonforschung auf die Mobilfunk natürlich erweitert. Jetzt ist es aber so, dass das Festnetz dadurch zurückgegangen ist. Und das heißt, früher, wenn man in einer Kleinstgemeinde eine Befragung machen wollte, wusste man, man hat ein Telefonbuch, wo alle Haushalte mit Telefonnummer vermerkt waren. Das geht heute nicht mehr so. Wir haben aber auch nicht die Möglichkeit, diese Menschen mobil zu erreichen, weil um an Mobilnummern heranzukommen, die sind auch nicht alle in einem Telefonbuch vermerkt. Da muss man mittels Random-Verfahren eines Computers diese Nummern per Zufall generieren lassen. Aber bis ich dann in dieser Kleinstgemeinde bin, das kann ich auf Bundesebene machen, aber bis ich in der Kleinstgemeinde bin, vergeht wahnsinnig viel Zeit und Kosten. Ich habe aber auch aus dieser Kleinstgemeinde von nahezu niemandem eine E-Mail-Adresse, wo ich einen Fragebogen hinschicken kann. Das heißt also, wir schicken wieder in diesen Kleinstgemeinden die Interviewer vor Ort, um sie dort wieder die Menschen persönlich interviewen zu lassen. Also wie man sieht, das ist ein Bogen, der sich jetzt über, naja, 70 Jahre spannt und wo wir wieder bei der persönlichen Befragung landen, weil es einfach in dem Fall die beste Option ist. Und das gilt auch im Zeitalter der Digitalisierung. Ich muss wissen, welche Zielgruppe erreiche ich mit welcher Methode am besten. Nebenbei gibt es dann natürlich auch, eben wie ich schon vorher gesagt habe, unterschiedliche Auswertungsmöglichkeiten, die uns die KI mittlerweile bietet. Es gibt eben die Möglichkeit, Fragebögen vorab kreieren zu lassen, über die man dann drüber arbeitet, aber es wird einen im Zwischenschritt erspart. Ich kann eigene KI-Software für mein Unternehmen machen, wo ich dann zum Beispiel meine Fragebögenvorlagen einspeise und dann meinen eigenen Fragebogenstil von einer KI entwickeln lassen kann. Also es gibt da ungeahnte Möglichkeiten, die wir zum Teil noch gar nicht kennen. Also es ist ein tolles Feld und wir sind alle gerade dran, uns in diesem Feld schlau zu machen.
Das klingt ganz spannend, vor allem auch mit den neuen Forschungsmethoden und Technologien, die sich da ergeben. Man hört ja immer, dass gerade Daten aus sozialen Medien für Marktforschung auch gespeichert werden, mitgetrackt werden. Wird das auch in seriöser Marktforschung verwendet?
Naja, also wir verwenden das nicht. Das hat jetzt aber keine Unterscheidung zwischen seriös und unseriös zu tun. Also unseriös jetzt dann, wenn ich darüber nicht informiert werde. Aber wir wenden es nicht an aus einem ganz einfachen Grund, weil es nur ein Abbild, zum Teil wohlgemerkt, ein Abbild vorhandener Kommunikation bestimmter Zielgruppen ist. Und wir haben aber meistens einen Auftrag bei einer speziellen Zielgruppe, also das kann sowohl die österreichische Wählerschaft sein, als dann von mir aus Eltern von schulpflichtigen Kindern, also das können ganz, ganz verschiedene Sachen sein, mit meistens einer sehr spezifischen Fragestellung und einem spezifischen Fragethema. Und ich kann versuchen, einen Scroller, wenn man so will, durchs Netz zu schicken und schauen, was gibt es denn da schon so alles dazu. Aber mir ist es lieber, ehrlich gesagt, wenn wir die Zielgruppe direkt ansurfen können und diese auch direkt und mehr oder weniger unbeeinflusst befragen zu können mit sehr, sehr zielgerichteten Fragen. Und es ist nicht immer möglich, diese zielgerichteten Fragen, die man hat, im Netz mittels Tracking oder Scroller abzubilden.
Hast du da auch schon die Erfahrung gemacht, dass es zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt, ob ich zielgerichtet frage oder nicht zielgerichtet in sozialen Medien Daten erhebe?
Nein, wir haben diesen Vergleich noch nicht gezogen, aber wir haben mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die sich in diesem Bereich spezialisiert haben und die haben uns diese Vorgehensweise bestätigt. Also die haben gesagt, ja, da kann man natürlich das durchschicken, aber wenn du eine ganz, ganz spezifische Fragestellung hast oder dein Kunde eine ganz spezifische Fragestellung hat, dann kann es einfach sein, dass diese Fragestellung in der Diskussion gar nicht vorkommt. Es geht ja sehr, sehr oft auch in Befragungen, insbesondere im politischen Sektor, aber auch in anderen Sektoren, dass man Themen schon abtestet, die in der öffentlichen Debatte vielleicht noch gar nicht vorkommen, weil sie in einer gewissen Art und Weise noch nicht das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben. Und wenn diese Dinge dann noch nicht diskutiert werden, dann kann ich im Netz nachschauen, was ich möchte. Ich finde sie dort vielleicht nur in Spezialgruppen. Ich kann aber mittels eines Fragebogens und der richtigen Methode und der richtigen Zielgruppe schon Themen abtesten, obwohl sie noch gar nicht in der Öffentlichkeit breit diskutiert werden.
Du hast jetzt auch schon Politik zum Beispiel erwähnt, wo ja eigentlich sehr oft Meinungsumfragen und Meinungsforschung stattfinden und auch zu lesen ist. Siehst du da bestimmte Herausforderungen im Bereich der Interpretation von Daten, aber möglicherweise auch in der Datenerhebung, wenn es um so komplexe gesellschaftliche Themen geht?
Man hat bis zum gewissen Grad immer eine Herausforderung mit der Interpretation, weil die Interpretation bedeutet ja, dass ich sehr oft keine glasklaren Antworten durch die Datenlage habe. Also die Interpretation ist immer der Schritt darüber hinaus, bis zu einem gewissen Grad. Und das ist insbesondere im politischen Umfeld immer eine Herausforderung oder auch im sozialwissenschaftlichen Umfeld, um nicht nur das auf die Politik zu begrenzen. Aber das Nette ist an meinem Beruf, dass man, je älter man wird, desto mehr Erfahrung hat man gesammelt. Und gerade in unserem Berufsfeld werden die Kolleginnen und Kollegen, die noch älter sind als ich, immer mit einem großen Wohlwollen behandelt, weil sie eben schon so lange dabei sind und weil das, auch wenn es KI gibt und auch wenn es Clouds gibt und alles Mögliche, weil sie trotzdem wandelnde menschliche Archive sind und sich dann an Dinge erinnern können und sagt, ja, da haben wir damals eine Studie gemacht und da ist das und das dabei herausgekommen. Und man bekommt einfach, wenn man in einem speziellen Themenfeld sich bewegt, einfach einen unglaublichen Erfahrungsschatz, den man dann bei der Interpretation von Ergebnissen anwenden kann. Aber da muss man sich dann auch tatsächlich jahrelang damit beschäftigt haben. Also in meinem Bereich wäre das die Politik, auch Wahlkämpfe. Ich würde mich jetzt nicht als Experten in der Handelsmarktforschung betrachten, zum Beispiel. Aber so hat jeder seine Themenbereiche, wo er Experte ist. Und dort kann man dann diesen Erfahrungsschatz einfließen lassen. Und der ist dann, man höre und staune, nicht digital gestützt.
Wir sind irgendwie schon auch sehr im bisschen mehr im politischen Bereich drinnen. Deswegen habe ich auch die Frage, inwiefern siehst du da eigentlich die Verantwortung der Meinungsforschung darin, zur demokratischen Debatte beizutragen?
Naja, ehrlich gesagt sehe ich da keine große Verantwortung, die über die Verantwortung dessen, was schon vorgegeben ist, hinausgeht. Das heißt, ich muss meine Methoden, ich muss das gesamte Studiendesign nach den üblichen Vorgaben und Gegebenheiten erstens durchführen und zweitens auch transparent machen. Also es ist eine gewisse, wenn man so will, wissenschaftliche Redlichkeit. Ich meine, wir sind in der angewandten Forschung tätig und nicht in der Grundlagenforschung tätig wie die Universität. Aber wir haben natürlich auch dieselben Anforderungen. Also das heißt, es müssen die richtigen Methoden angewandt werden. Es muss in Summe ein ordentliches Studiendesign sein. Und ich muss sowohl die Methode, die Zielgruppe, die Erhebungsart, was die Methode ist am Ende des Tages, den Fragebogen, also das heißt, die exakte Fragestellungen offenlegen und eigentlich auch, wenn dem dann auch der Kunde zustimmt, den Datensatz möglicherweise zugänglich machen. Im öffentlichen Bereich ist das ja mittlerweile so. Und das ist unsere Vorgabe. Und wenn es dann eben im politischen Bereich stattfindet, na, dann haben wir hier, wenn man so will, eine demokratiepolitische Verantwortung. Aber sie geht nicht über die Verantwortung, die wir sowieso haben, hinaus. Wir sind schlicht und ergreifend kein klassischer politischer Akteur, sondern wir sind ja, nur, wir stehen ja nur am Seitenrand des Spielfeldes, aber dort haben wir natürlich unsere eigene Verantwortung.
Aber lässt sich da zum Beispiel Meinung durch das Lesen einer Meinungsumfrage ändern?
Nein, mit Sicherheit nicht. Es gibt x Beispiele dafür, dass eben Umfragen, die das Verhalten eben nicht oder wenn nur in geringem Maße beeinflussen, also wo es möglicherweise eine Beeinflussung gibt, ist am Funktionärssektor, also wenn eine Partei weit hinten liegt, dann weiß man, dann hört man eben aus den Organisationen, dass die Funktionäre dann weniger laufen. Wenn man mehr oder weniger oben auf ist, dann merkt man eine gewisse Mobilisierung. Aber auf die breite Masse machen Umfragen schlicht und ergreifend oder spielen für Umfragen keine Rolle. Das schaut man sich ein bisschen an wie ein Horoskop. Aha, ticken die genauso wie ich oder eben nicht? Bin ich im Mainstream oder habe ich eine etwas exaltierte Position? Aber grundsätzlich lassen sich die großen Massen durch Umfragen überhaupt nicht beeinflussen, weil erstens gibt es nicht mehr nur ein paar Medien, die so eine Fläche haben, dass sie ganz große Wählergruppen erreichen und dort im Umfragen positioniert sind und Umfragen kursieren wie Sand am Meer, zum Teil auch mit unterschiedlichen Ergebnissen und unterschiedlichen Interpretationen. Und alle die das lesen und vielleicht sich dann doch ihre Gedanken dazu machen, ob sie na, vielleicht ihr Wahlverhalten adaptieren, die laufen ja nicht alle in dieselbe Richtung. Das hebt sich dann zum Teil auch auf. Also ich halte das für einen sehr, sehr begrenzten Einfluss, denn am Ende des Tages wissen wir ja oft am Wahltag, dass die Menschen halt eben nicht das gemacht haben, was wir unter Anführungszeichen prognostiziert haben. Aber das sage ich auch gleich dazu, der guten Ordnung halber, 8 bis 9 von 10 Umfragen, insbesondere was die berühmt-berüchtigte Sonntagsfrage betrifft, liegen meistens sehr gut und sehr gut heißt, wir haben den Trend und die Ergebnisse liegen innerhalb der Schwankungsbreite.
Man liest ja auch immer, dass Statistiken lesen gelernt sein muss. Würdest du auch sagen, dass dieses Lesen von Meinungsumfragen und auch dieses Interpretieren von Meinungsumfragen als Laie was ist, was man gelernt haben muss, unter Umständen sogar in der Schule?
Naja, da würde ich jetzt, das wäre ein bisschen hochgegriffen, da wäre es mir lieber, die Menschen lernen in der Schule etwas über die Digitalisierung, lieber Finanzbildung, als Statistiken zu lesen, weil es eben so viele, viele Bereiche gibt, wo Statistik ja vorkommt. Es ist ja nicht nur einfach Meinungsumfragen, gibt ja wahnsinnig viele Statistiken, die sich einfach mit volkswirtschaftlichen Themen, siehe Corona, mit medizintechnischen Themen sich beschäftigen. Also Statistiken kommen ja überall vor. Und da gibt es für mich einen Leitsatz und dieser Leitsatz lautet, und den kann jeder anwenden, ist das plausibel, was hier steht? Und jetzt geht es aber nicht darum, dass derjenige sagt, na, das ist für mich unplausibel, weil ich bin trotzdem der Meinung, die Erde ist eine Scheibe, sondern plausibel heißt, erstens mal die Zahlen anzuschauen und sagen, ist das vorstellbar, dass das so ist, wie es hier steht. Und wenn ich nicht dieser Meinung bin, dann brauche ich valide, belastbare Statistiken aus vertrauenswürdigen Quellen. Und das ist nicht ein YouTube-Video von einem YouTuber mit 3 Millionen Follower, weil das höre ich immer von den jungen Menschen, die sagen, ja, aber der hat 3 Millionen Follower. Ich sage, ja, und, aber was ist dessen Expertise? Was kann diese Person? Sondern ich muss mir einfach Quellen suchen, die eben halten, also das heißt aus dem öffentlichen Bereich, in den meisten Fällen aus dem wissenschaftlichen Bereich, also das, was man gemeinhin insbesondere an der Universität unter Quellenwürdigung lernt. Und das kann man durchaus in einen Lehrplan aufnehmen. Das reicht aber, glaube ich, wenn es vielleicht im Mathematikunterricht einmal vorkommt oder im Wirtschafts- und Geografieunterricht an der Schule, dass man einfach darauf hinweist, worum es bei solchen Zahlen dann einfach geht und dass man diese auch überprüfen kann.
Hast du das Gefühl, dass sich das Image der Marktforschung in Österreich durch die Skandale, die einfach in der jüngsten Vergangenheit waren, geändert hat?
Also hilfreich war es einmal nicht, aber es kommt immer ein bisschen so in Wellen. Jetzt muss man dazu sagen, also so etwas wie das berühmt-berüchtigte Beinschab-Tool, kann ich mich nicht erinnern, dass das irgendwann gegeben hätte, aber wir stehen immer wieder in der Kritik, aber da muss man eins dazu sagen, das ist die politische Meinungsforschung, die einen Bruchteil der gesamten Markt- und Meinungsforschung einnimmt. Also das ist ja nicht der größte Teil, sondern der kleinste Teil. Was wir nicht sehen, ist, dass das vielleicht aktuell ein bisschen schwächere Image irgendwelche Auswirkungen auf unsere Umsätze hätte. Also nicht auf unseren, in meinem Unternehmen, aber was ich von den Kolleginnen und Kollegen höre, auch nicht in anderen Bereichen, weil das die potenziellen Auftraggeber, insbesondere aus der Wirtschaft, durchaus einschätzen können, worum es hier geht. Also das ist der sehr, sehr abgegrenzte politische Bereich, der ja nicht nur ein Problem für die politische Meinungsforschung in Österreich darstellt, sondern für die Politik und für die Medienwelt detto. Also wir sind ja da hier nicht im luftleeren Raum, sondern da gibt es ein paar Akteure, die hier mitgespielt haben. Ich glaube aber nicht, dass es ein massives Problem darstellt für die Branche. Und was auch sehr, sehr spannend ist, ich höre von den Medienmachern, insbesondere im Online-Bereich, dass Umfragen am allerbesten gehen. Also da gehen dann die Klicks in die Höhe. Also so schlecht kann es um unsere Branche nicht bestellt sein.
Nein, da merkt man nichts davon, dass sich ein Image-Schaden aufgetan hat. Gibt es spezifische Unterschiede zwischen der Markt- und Meinungsforschung in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern?
Es gibt spezifische Unterschiede, die sich aber meistens auf die Methode beziehen und die Vorgehensweise. Also es gibt Länder, Da hat man zum Beispiel alle Online-Panels zusammengezogen zu einem großen Online-Panel, wo dann alle Marktforschungsinstitute darauf zugreifen können. Es gibt dann Länder, wo die Telefonmarktforschung insbesondere im politischen Sektor noch immer stärker ist als im Online-Bereich, weil einfach die Online-Quote noch nicht so ausgeprägt ist in der Gesamtbevölkerung. Es gibt Unterschiede in der Anwendung, also in der Quantität. Also in den USA wird auch im politischen Sektor viel, viel mehr in den sogenannten Research investiert, als das zum Beispiel in Österreich der Fall ist. Also in einem Kampagnenbudget der USA bei Wahlkämpfen geht ein satter Anteil des Gesamtkampagnenbudgets eben in den Research, während das in Österreich meistens der kleinste Teil ist. Also es gibt da sehr, sehr viele Spezifika, die sowohl einer gewissen Kultur als auch einer gewissen technischen Verbreitung geschuldet sind. Und ja, dementsprechend gibt es das. Noch viel wichtiger ist aber, dass die Markt- und Meinungsforschung ein sehr regionales oder lokales Geschäft ist. Insbesondere dann, wenn es in die Sozialforschung hineingeht, aber auch in der Produktmarktforschung. Es ticken halt die Menschen, also jetzt nehmen wir mal Europa her, nicht überall gleich. Wir haben sogar Unterschiede, wenn man nach Vorarlberg geht. Und man muss dann über diese lokalen und regionalen Begebenheiten schon sehr gut Bescheid wissen, um dann wieder Zahlen auch interpretieren zu können. Also wir bekommen oft die Frage, können Sie auch diese Befragung in Deutschland und dann in Frankreich und in Italien machen? Ich sage immer, ja, mein Gott, technisch, ja, das geht schon. Aber erstens wird das sprachlich eine Herausforderung, weil natürlich gibt es auch DeepL und diverse Übersetzungsmöglichkeiten, aber dass man wirklich den Ton trifft und die Tonalität trifft. Da müssen Sie in der Sprache der jeweiligen Region schon relativ firm sein. Dann kommt die Interpretation der Zahlen hinzu. Wie ticken die Menschen in einem Land, in einer Region? Und ganz ehrlich, nein, das traue ich mir nicht einmal mehr in Bayern zu. Also es gibt dann Konzerne, die dann sagen, na, wir haben da einen Fragebogen, also Automotive-Konzerne zum Beispiel, wir haben da einen Fragebogen, da geht es vielleicht sogar noch bis zum Gewissen. Und den rollen wir jetzt über ganz in allen europäischen Ländern aus. Und da braucht man nur ein Institut, die machen das alle zentral und das kostet dann weniger und so weiter und so fort. Das stimmt natürlich bis zu einem gewissen Grad, aber wir haben eben schon auch Fragebögen gehabt, wo es geheißen hat, bitte wickeln Sie das für uns ab. Der kommt von dort und dort und dort. Und wir haben dann gesagt, mein Gott, wir können das schon machen. Aber wir glauben, dass es hier einfach einen Adaptierungsbedarf gibt, weil so wie diese Fragestellung hier gestellt ist sie vielleicht korrekt, aber sie trifft nicht die Befindlichkeit hier im Land. Und das sind dann schon ganz eigene Herausforderungen, die man hat. Deswegen sage ich immer, wenn man wohin gehen möchte, wo man normalerweise nicht verortet ist, dann empfiehlt es sich, einen Kollegen an Bord zu holen, der von dort stammt und einen dann zumindest begleitet und beratend zur Seite stellt.
Eine abschließende Frage habe ich noch, die ein bisschen wieder an unsere Anfangsfragen anschließt. Du hast kurz auch schon zu Beginn KI in der Markt- und Meinungsforschung erwähnt. Wenn du jetzt in die Zukunft blickst, was denkst du, wie wird sich Markt- und Meinungsforschung vielleicht weiterentwickeln?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also, sorry to say that, weil hättest du mich das Anfang der Nullerjahre gefragt, hätte ich gesagt, na, das Internet wird irgendwie eine Rolle spielen. Ja, die Digitalisierung wird weiter voranschreiten. Ich glaube nicht, dass der Mensch in der Markt- und Meinungsforschung ersetzt wird. Aber es werden zunehmend Dinge einfach von der KI gelöst werden können, ohne dass man ein großes menschliches Zutun dazu hat. Aber das Tolle der Zukunft ist ja, dass wir nicht wissen, wie sie sich ausgestaltet. Also ich bringe das an einem ganz simplen Beispiel. Und es ist auch ein Beispiel für die Markt- und Meinungsforschung, weil das heißt bei uns immer, frage nie deinen Kunden, was er in Zukunft haben will, er weiß es nicht. Und wäre es zum Beispiel so gewesen, dass wir immer alle gewusst hätten, was wir in Zukunft haben wollen, hätten wir Steve Jobs nicht gebraucht, um das iPhone zu kreieren, sondern dann hätten wir Apple gesagt, wir hätten gerne iPhone, das soll so und so ausschauen. Aber wir haben alle keine Idee davon gehabt, nämlich als normale Konsumenten, weil wir uns das einfach nicht vorstellen konnten. Da gab es dann halt ein paar Nerds, ein paar Expertinnen und Experten, die die dann das entwickelt haben. Aber im Großen und Ganzen ist die Zukunft immer ein sehr, sehr weites Feld. Und dementsprechend, vielleicht liegt es auch ein bisschen schon an meinem Alter, bin ich relativ fantasielos, was die Zukunft der Markt- und Meinungsforschung betrifft.
Aber ich finde, du hast das irgendwie sehr schön erklärt. Also fantasielos kann man trotzdem frohen Mutes in die Zukunft blicken. Und
Ja, das kann man nicht.
manches ist da kommt.
Fantasielos kann ich überall hinschauen. Also, man muss, worum geht's? Man muss offen sein. Ich kann fantasielos sein, aber ich kann offen sein. Ich kann sagen, aha, was kommt auf mich zu? Ich sage zum Beispiel jetzt bei mir persönlich, ich bin in den seltensten Fällen ein First Mover, aber ich bin meistens ein Early Adopter. Es wird schon Bereiche geben, wo ich auch im politikwissenschaftlichen Sektor, wo ich dann vielleicht das ein oder andere Mal ein First Mover war, aber grundsätzlich adaptiere ich gerne Neuheiten, die da kommen, und dafür muss man schlicht und ergreifend offen sein. Also man darf das dann nicht abtun und sagen, na, das sollen dann die Jüngeren machen und das ist mir wurscht und für mich geht es noch aus, sondern das ist ja das Schöne, dass wenn neue Dinge kommen, dass man die versucht eben zu integrieren in den beruflichen Alltag, und das hält einen natürlich dann auch geistig beweglich, fit. Und ich sehe das jetzt beim Thema KI. Also wir stehen bei uns in der Firma da noch deutlich am Anfang. Bin immer ganz, ganz erstaunt, wenn uns Kollegen erzählen, wie weit sie nicht schon sind. Und wenn man dann nachfragt, merkt man, die sind genauso weit wie wir. Aber das muss man sich schlicht und ergreifend offen halten.
Vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Ich finde, du hast uns super Einblicke gegeben in den Bereich und ich habe mich sehr gefreut, dass du heute da warst. Dankeschön.
Danke, war auch ein großes Vergnügen.